Also jetzt muss ich doch auch noch mal was sagen. Ich freue mich natürlich auch, dass ich bei Ihnen heute Abend hier in Weilheim sein kann. Der Herr Frasch hat das schon angedeutet. Unsere Familie oder ja auch mich verbindet einiges mit Weilheim. Ich denke nur an unsere Ferien als Kinder in Hülben. Da gab es immer einen besonderen Becher, um den man sich gestritten hat. Und es war der Weilheim-Becher. Zeichen unserer Verbundenheit mit diesem Ort, weil wir natürlich wussten, die Chefbuchs kommen hierher. Und was ganz Besonderes war einmal eine Fahrt durch Weilheim, als ich zum ersten Mal meinen eigenen Familiennamen an einer Hauswand prangen sah. Wir waren unheimlich stolz, dass wir das gesehen haben. Also vielen Dank, dass ich hier sein kann. Es geht um Israel. Es ist noch nicht lange her, da konnte ich ein halbes Jahr in Südafrika sein, um meine Wartezeit als Vikar zu überbrücken. Und es war eine sehr interessante Zeit, dort als Vikarspraktikant zu arbeiten. Es ist ein ganz anderes Land dort unten. Hier fährt man von Jesingen nach Holzmaden und dann nach Weilheim. Es ist eigentlich ein Ort am anderen. Und wenn man in Südafrika unterwegs ist, dann fährt man von einer kleinen Siedlung zur nächsten 50 Kilometer, ohne dass irgendetwas dazwischen wäre. Keine Tankstelle, kein Haus, keine Farm, gar nichts. Eines Abends sollten wir zu einem Fest fahren auf eine ganz entfernte Farm. Und ich schaute mir an auf der Landkarte, allerdings nur sehr flüchtig, wo diese Farm sein sollte. Und ich versuchte mir das zu merken und dann ging die Fahrt los. Es war klar, die lange Hauptstraße immer Richtung Norden und dann irgendwann mal geht's links ab. Links ist dann die richtige Richtung. Und wir fuhren 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer, bis endlich ein linker Abzweig kam und wir, der Beifahrer und ich, uns eigentlich klar waren, sicher waren, hier geht's links ab. So hatten wir es ja auf der Landkarte angeschaut. Hier geht's weg, hier geht's Richtung Farm, hier geht's Richtung Fest. Das ist unser Ziel. Und wir fuhren links ab und wähnten uns immer noch auf der richtigen Straße. Es war ja die Straße links ab, es war die Straße Richtung Sonnenuntergang. Es war eine Straße, wie ich auf der Landkarte gesehen hatte, wo manche Farm an der Straße entlang gebaut war. Wir wähnten uns also auf dem richtigen Weg. Nach ungefähr 20 Kilometern hätte das Ziel auftauchen müssen. 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer, noch waren wir ruhig. Aber als wir die 20-Kilometer-Marke überschritten hatten, merkten wir, es kann nicht richtig sein. Zwar deutet alles darauf hin, die Lichter, die Farmen, die Richtung, Richtung Sonnenuntergang, alles richtig, aber das Ziel kam nicht. Die Farm, das Fest kam nicht. Bis plötzlich ein Auto uns entgegenkam, Scheinwerfer. Und das ist nicht erfunden, es war so, es war ein Vater mit seinem Sohn. Und diesen Vater mit seinem Sohn, den hielten wir an. Dieses Auto hielten wir an und fragten, sind wir hier auf der richtigen Spur? Es scheint alles richtig zu sein, die Lichter, die Farmen, aber wir kommen nicht zum Ziel. Und der Vater sagte, nein, ihr seid falsch. Der Weg sieht zwar richtig aus, aber ihr seid eine Straße zu früh links eingebogen. Ihr hättet eins weiter müssen und dann erst links. Dann wäre alles richtig gewesen. Die Richtung, Sonnenuntergang, die Farmen am Wegesrand, ihr seid eins zu früh eingebogen. Aber ich biete euch die Umkehr an. Ich biete euch an, schickt meinen Sohn in seinem Auto euch voraus, damit er euch den richtigen Weg zeigt. Dann kommt ihr zum Ziel. Dann kommt ihr zum Fest. Dann kommt ihr zu der Farm, zu der ihr wollt. Langer Rede, kurzer Sinn. An diese Geschichte habe ich gedacht, als ich das Thema für diesen Abend sah, wo es ja darum geht, Israels Irrweg. Natürlich denkt man bei so einer Geschichte zuerst an seine eigenen Verirrungen im Leben und daran, dass einer kommt, der Vater mit seinem Sohn, jetzt übertragen gemeint, der einen stoppt und der einem sagt, dass der Weg, auf dem man bislang gefahren ist, der falsche ist. Und man denkt an sein eigenes Leben, wo der Vater gesagt hat, fahr diesem Sohn hinterher, der zeigt dir den richtigen Weg, der bringt dich ans Ziel. Man denkt zuerst ans eigene Leben, aber angesichts dieses Themas Israels Irrweg, dachte ich auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte an Israel. Es ist ja so, dass Israel auf einem Irrweg ist. Und wenn ich das so formuliere, dann komme ich fast schon in Stottern. Wer bin ich, dass ich heute hier stehe und sagen kann, Israel ist auf einem Irrweg? Wer sind wir hier als Abendbibelschule der Hofacker Vereinigung in Weilheim, dass wir sagen können, Israel ist auf einem Irrweg? Können wir über Israel urteilen? Israel ist der Augapfel Gottes, das auserwählte Volk. Wir können nicht über Israel urteilen. Wir können das zum Beispiel auch nicht in Sachen Weltgebetstag. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion bei Ihnen auch geführt wurde. Bei uns ging es da einigermaßen heiß her, weil ja diese Weltgebetstagsliturgie immerhin doch ein verstecktes Urteil auch über Israel fällt. Israel wird nicht erwähnt und deshalb kann man nicht sagen, es sei judenfeindlich, aber es wird ein verstecktes Urteil über Israel gefällt, in dem nur einseitig das Leid der palästinensischen Christen ins Licht gehoben wird und nicht gesagt wird, dass vielleicht auch von Seiten der Palästinenser Unrecht getan wurde. Es ist ein Problem in dieser Weltgebetstagsliturgie, dass indirekt über Israel, indirekt über die Juden geurteilt wird, indirekt gesagt wird, was sie dort unten machen, ist nicht richtig. Und nun glaube ich das ganz bestimmt, dass es uns nicht zusteht, über Israel zu urteilen. Weder politisch, noch viel weniger theologisch. Deshalb habe ich so meine Schwierigkeiten, hier zu referieren über Israels Irrweg. Aber als ich mir Gedanken gemacht habe, wurde mir doch klar, ich bin es ja gar nicht, der urteilt. Wir sind es nicht, die urteilen. Sondern es ist ein Judenkenner und ein Jude selber, der über Israel und der über die Juden spricht. Und das ist Paulus, ganz besonders in den Kapiteln Römer 9 bis 11. Wir als Heiden, als gewissermaßen eingepfropfte Zweige, Sie kennen dieses Bild aus Römer 11, können nichts über Israel sagen. Wir haben unseren Mund zu halten. Aber Paulus, der selber Jude ist, der darf urteilen. Der darf gewissermaßen die Rolle eines Staatsanwaltes gegenüber Israel wahrnehmen. Und als so ein Staatsanwalt tritt Paulus, besonders in Kapitel 9 des Römerbriefes, auch auf. Aber unter einem Vorbehalt. Diese Rolle des Staatsanwaltes, die Paulus übernimmt, ist eigentlich eingebunden von zwei anderen Rollen oder von einer anderen Rolle vorher und nachher. Bevor Paulus das Wort als Staatsanwalt gegenüber Israel ergreift und den Irrweg Israels anprangert, ist er zuerst der Anwalt Israels. Wir werden das gleich noch behandeln. Ist er zuerst der Anwalt Israels, der von Israels Vorrechten und Vorzügen spricht? Und nachdem er Israel gewissermaßen als Staatsanwalt angeprangert hat, tritt er wieder als Anwalt auf. Das wird uns nächsten Dienstag beschäftigen, wenn er davon spricht, das Ziel Gottes die Rettung aller in Israel ist. Nicht nur eines Teils, sondern die Rettung aller. Also die Rolle des Staatsanwaltes ist eingebunden von der Rolle vorne und hinten des Anwalts Paulus für Israel. Diesen Vorbehalt müssen wir unbedingt sehen, wenn wir davon sprechen, dass Paulus als Staatsanwalt gegenüber Israel auftritt. Und wir müssen darüber sprechen, dass die Kapitel Römer 9 bis 11, also auch unser Abschnitt, den wir näher betrachten wollen, zuerst an die Kirche geschrieben sind, zuerst an die Heidenchristen geschrieben sind und nicht zuerst an die Juden. Also auch wieder dieser Vorbehalt. Paulus kritisiert zwar die Juden und Paulus trifft ein Urteil über die Juden, aber immer unter dem Vorbehalt, ihr Leute, ihr Heidenchristen könnt gar nichts sagen. Ihr seid eingepfropft. Es ist Gnade Gottes, dass ihr dabei seid. Ihr habt es eigentlich Israel zu verdanken, dass ihr überhaupt zum Reich Gottes gehört. Daran müssen wir denken. Es ist nicht eigentlich ein Wort gegen Israel, sondern ein Wort über Israel an die Heidenchristen, also auch an uns. Und zwar immer mit der Zielrichtung, dass wir uns nicht erheben. Israel ist auf einem Irrweg, gewissermaßen auf der Anklagebank, Paulus, der Staatsanwalt. Konstellation ist problematisch. Paulus tritt auf, übt Kritik und Israel auf der Anklagebank, Israel erhebt sich und Israel sagt, wer bist du, dass wir uns von dir kritisieren lassen müssen? Du bist doch einer, der zu den Heiden gelaufen ist. Du bist doch einer, der das Nest beschmutzt hat. Du bist ein sogenannter Abtrünniger, ein Apostat. Plötzlich auf Seite der verachteten Heiden, die sich ins Fäustchen lachen, wenn sie sehen, wie du dein eigenes Volk lächerlich machst. Paulus ist kein Abtrünniger. Nochmal betont, Paulus ist immer zuerst und zuletzt Jude. Der, wenn er auch die Juden angreift, immer das Ziel für die Juden im Auge hat. Der, wenn er sich den Heiden zuwendet in der Mission, immer eigentlich ein letztes Ziel hat, nämlich, dass durch die Heidenmission die Juden eifersüchtig gemacht werden und auch zum Glauben an Jesus Christus kommen. Paulus ist kein Abtrünniger, sondern zuerst und zuletzt ein Anwalt der Juden. Wie tritt er denn auf? Wir haben von der Klammer gesprochen. Bevor er als Staatsanwalt, als Kläger auftritt, tritt er als Anwalt auf. Wir betrachten mal den Abschnitt Römer 9, 1 bis 5. Der Apostel, bevor er Staatsanwalt ist, ein Anwalt. Und eigentlich trifft schon das Wort Anwalt gar nicht zu, sondern der Paulus ist viel mehr als ein Anwalt. Er sagt nämlich in Römer 9, Vers 3, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind, nach dem Fleisch. Das ist unglaublich und nimmt den Atem, dass ein Mensch sowas wünschen kann. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Das sagt der, der in Römer 8, ein paar Verse weiter vorn spricht, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Aber so kann ein Mensch auftreten, wenn ihm seine Stammverwandten am Herzen liegen. Ich selber wünschte, verflucht zu sein, damit sie gerettet werden, damit sie den Christus Jesus erkennen. Das erinnert ja an Personen aus der Heilsgeschichte, das erinnert an Mose, der zum Beispiel in 2. Mose 32 sagt, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Das Verhalten von Paulus erinnert selbst an das Verhalten von Christus, der das Opfer für die anderen gebracht hat, der selber in den Tod gegangen ist, damit die anderen das Leben haben. Also eine hochinteressante Stelle hier, dass der Paulus mehr ist als nur ein Anwalt, wenn es um Israel geht. Er ist einer, der es gern sein Leben lassen würde für Israel. Der Apostel macht als Anwalt verteidigende Zugeständnisse in Sachen Israel. Was kann sich Israel zugute halten? Was muss Israel zugestanden werden, trotz einer notwendigen Kritik von Seiten von Paulus? Was kann sich Israel zugute halten und was hält Paulus Israel zugute? Römer 9, die Verse 4 und 5 geben Auskunft. Wenn ich nochmal an die Geschichte erinnern darf, das ist gewissermaßen dieser eine Teil der Geschichte, als wir damals auf dieser Straße waren und uns auf der richtigen Spur wähnten. Wir sahen die Lichter der Häuser, wir sahen den Sonnenuntergang, alles deutete darauf hin, dass wir richtig waren. So gibt es auch für Israel einige Positionslichter, die darauf hinzuweisen scheinen, dass alles okay ist. Und das ist jetzt das, was der Paulus hier auflistet. Was sind die eigentlichen Vorzüge Israels? Was kann sich Israel eigentlich zugute halten?
Mal an. Halt.
Das Erste, was er sagt, Israel kann sich zugute halten, dass sie Israeliten sind. Israeliten, das ist ein Ehrentitel. 1. Mose 32, Vers 29 heißt es, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel ist nicht einfach eine Stammes- oder eine Volksbezeichnung oder auch später eine Staatsbezeichnung, sondern das ist ein Ehrentitel. Von Gott gegeben, nicht ein menschlicher Name, sondern von Gott diesem Volk zugestanden. Sie sind Israeliten und das macht sie in der Welt zu etwas ganz Besonderem. So ein Positionslicht, wo Israel denken kann, na also, wir sind doch in der richtigen Richtung. Wir sind Israeliten, wir sind was Besonderes. Paulus geht weiter und sagt, sie haben die Sohnschaft. Sie haben gewissermaßen das Erstgeburtsrecht. Kennen Sie Stellen, wo von der Sohnschaft Israels die Rede ist, im Alten Testament? Sohn, der aus Ägypten geholt wird. 2. Mose 4, 22 wird gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und die Stelle, die Sie erwähnt haben, Hosea 11, Vers 1, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Sie haben die Sohnschaft. Und das kann sich Israel zugute halten. Das ist ein Positionslicht. Wir kennen das ja aus dem Neuen Testament, was Sohnschaft heißt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Aber das ist auch etwas, was Israel für sich beanspruchen kann. Sie sind Söhne Gottes. Dritter Punkt, den Paulus anspricht, so ein Positionslicht, auf das sich Israel anscheinend etwas einbilden können kann. Sie haben die Herrlichkeit. Was heißt das? Sie haben die Herrlichkeit. Herrlichkeit ist sozusagen die Einwohnung Gottes. Dass Gott ganz sichtbar gezeigt hat, ich gehöre zu euch, ich möchte bei euch wohnen. Das hat Gott eigentlich bei keinem anderen Volk so deutlich gemacht. Das wurde deutlich beispielsweise im Wüstenzug, Wolken- und Feuersäule, dass Gott sichtbar bei seinem Volk war. Das wurde deutlich, und das ist der ganze Stolz der Israeliten gewesen, im Tempel. Tempel, der Ort, wo Gottes Ehre, wo Gottes Herrlichkeit, wo Gott selber wohnt. Das war der Ort, an dem man Gott begegnen konnte. Deshalb gab es dreimal im Jahr die Pilgerfahrten nach Jerusalem. Weil hier ganz besonders verheißen war, dort ist Gott anzutreffen. Dort wohnt er. Dort spricht er. Dort ist etwas von seiner Herrlichkeit zu spüren. Und man muss natürlich auch an die Gotteserscheinungen denken, Herrlichkeit Gottes, beispielsweise am Sinai. Israel hat dieses Vorrecht der Herrlichkeit, die sichtbar geworden ist über Israel und an Israel. Ein Positionslicht, wo Israel sagen kann, siehst du, wir haben es ja gesagt, Paulus, du gibst selber zu, wir sind etwas Besonderes. Wir sind auf dem richtigen Weg, die Richtung stimmt. Paulus hört noch nicht auf, er gesteht den Juden weiter Dinge zu, die sie ganz besonders haben und andere nicht. Was haben sie? Sie haben den Bund oder besser die Bundesschließungen. Sie haben die Bundesschließungen und da ist ja eigentlich das Alte Testament voll davon. Verschiedene Bundesschlüsse. Wir denken zum Beispiel an den Bundesschluss zwischen Gott und Noah. Steht 1. Mose 9 mit dem Bundeszeichen des Regenbogens. Solange die Erde steht, hängt damit zusammen, soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht und eins habe ich vergessen, Saat und Ernte, danke. Gottes Bund mit Abraham, zum Beispiel der Abrahamsbund in 1. Mose 17. Kennen Sie das, wo sozusagen das erste Mal die Beschneidung erwähnt wird, die ja bis heute Zeichen für Israel ist, Bundeszeichen für Israel. In 1. Mose 17 das erste Mal erwähnt, Bundesschluss zwischen Gott und Abraham, Beschneidung als Zeichen des Bundes. Gott steht zu seinem Volk. Gott lässt sein Volk nicht los. Was immer kommt, selbst wenn Bundesbruch auf Seiten Israels geschieht, ich stehe zu euch. Ihr habt das Bundeszeichen. Ihr habt den Regenbogen, ihr habt die Beschneidung und ihr habt noch mehr, ihr habt die Gesetzestafeln. Das ist auch so ein Bundesschluss. 2. Mose 24, Bundesschluss am Sinai. Also eine Sache in der Natur, dann eine Sache am Menschen selber und dann die Steigerung bis hin zum Wort. Auf den steinernen Tafeln ist es eingemeißelt, festgemacht, dass Gott und sein Volk einen Bund geschlossen haben, der unverbrüchlich ist. Siehst du, sagen die Juden, Paulus gibt uns doch recht. Als Anwalt spricht er für uns. Fantastisch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Was soll die Kritik? Wer spricht von Staatsanwalt? Paulus hört noch nicht auf. Er tritt weiter als Anwalt auf und sagt fünftens, sie haben die Gesetzgebung. Sie haben die Gesetzgebung, das Gesetz. Und darauf darf sich der Jude etwas einbilden. Bei uns hat Gesetz schon bald einen negativen Klang bekommen. Das ist einengend, das bedrückt, das nimmt die Freiheit. Und für das Verständnis des Israeliten, für das Verständnis des Juden ist es gerade andersrum. Wer das Gesetz bekommt, ist mit einem ganz besonderen Adel, mit einer ganz besonderen Würde ausgestattet. Das Gesetz wird vom Israeliten, vom Juden eigentlich als Gnadengabe Gottes verstanden, als Charisma. Gott zeigt seine Liebe darin, dass er mir seine gute Weisung gibt. Alte Testament ist voll vom Preis des Gesetzes. Denken Sie an die Psalmen. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, da ist ja auch die Rede von der Freude am Gesetz. Oder das güldene ABC, Psalm 119. Dein Wort, also auch deine Weisung, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht etwas, was mein Leben verdunkeln soll oder was mich einengen soll, das Gesetz als große Freude, so versteht's der Jude. So ein Positionslicht, auf das der Jude stolz sein kann. Weiteres Positionslicht, Paulus erwähnt's, sie haben den Gottesdienst, Kult. Ein ganz, ganz wichtiger Teil in Israel. Sie kennen das von den einschlägigen Stellen, Gesetze für die Stiftshütte, 2. Mosebuch, Opfergesetze, im 3. Mosebuch, Priestergesetze, auch im 3. Mosebuch, wo die ganze Fülle des Kultes beschrieben wird und in großer Freude erklärt wird. Das ganze Opferwesen mit Sühnopfer, Schuldopfer, Brandopfer, Ganzopfer und es gibt noch viele, viele mehr. Der Gottesdienst in seiner ganzen Ausformung in dem Reichtum des Priesterwesens, des Opferwesens, in dem Reichtum des Tempeldienstes, der Tempelsänger und was alles dazugehört. Der Gottesdienst ist eine Würde Israels, ein Geschenk Gottes, ein Vorzug, den Israel vor allen anderen Völkern hat, den so niemand außer ihnen hat. Sie haben den Gottesdienst, sie haben den Kult. Und das halten sie hoch bis in die Zeiten Jesu. Wir kennen die Geschichten, bis hin zur Tempelreinigung. Der Kult, der Opferdienst, das Opferwesen ist für die Juden ein Stolz. Ein Positionslicht, auf das sie stolz sind und sagen, Paulus, was willst du? Du zeigst uns ja, dass wir Bevorzugte sind. Paulus hört noch nicht auf und sagt, ihr habt recht. Ihr habt nicht nur den Gottesdienst, sondern ihr habt auch die Verheißungen, die Väter. Und aus euch kommt der Christus. Ihr habt die Verheißungen in den Prophetenbüchern. Gerade genug wird von der Zukunft gesprochen, von der kommenden Heilszeit. Ihr habt die Väter, Abraham, Isaak, Jakob, die Väter der Frühgeschichte, stolze, tolle Männer wie David. Und Paulus kommt zum Höhepunkt. Aus euch kommt der Christus. Das gibt euch den Vorzug vor allen anderen. Der Messias ist verheißen aus eurem Geschlecht, aus eurem Stamm. Römer 1, Vers 3 und 4 machen das deutlich. Der Christus, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Also, lauter Vorzüge. Paulus tritt als Anwalt auf und sagt, das macht euch zu Bevorrechtigten, zu Privilegierten vor allen anderen. Und jetzt spinne ich das so, der Jude ist am Aufstehen von der Anklagebank und sagt, na also Paulus, wir haben gedacht, wir kommen auf die Anklagebank und werden beschuldigt, aber du bläst ja in die gleiche Trompete. Alles klar, du sagst auch, dass wir bevorzugt sind. Aber Paulus würde sagen, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich habe angefangen als Anwalt und das habe ich getan in großer Liebe und in großer Zuneigung und weil ich euer Bruder bin. Aber ich muss auch als Staatsanwalt auftreten, weil ich weiß, dass all diese Privilegien schon Positionslichter sind und schon eigentlich in die richtige Richtung weisen, aber doch die Lichter auf einem ganz falschen Weg sind, wie in dieser Geschichte. Man kann sich in der richtigen Richtung wähnen, auf dem richtigen Weg, aufgrund der Lichter, aufgrund der Häuser und was immer, aber man ist doch auf der ganz falschen Straße. Und so sagt das der Paulus jetzt auch. Ich möchte das aber langsam entfalten, wie das ist, wenn der Paulus plötzlich als Kläger auftritt. Wir haben gesagt, Staatsanwalt, Kläger, und Paulus ist dieser Kläger in einem doppelten Sinne. Er ist nämlich Klagender, kommt immer wieder zum Ausdruck, dass Paulus sich nicht einfach gegenüber seinem Volk stellt und sagt, was seid ihr für Leute, ich verachte euch. So könnte Paulus nie sprechen. Er könnte sich nie wirklich gegenüber dem Volk stellen, sondern er ist immer Klagender zugleich. Er leidet mit, wenn er über sein Volk Israel spricht. Das liegt ihm engstens am Herzen. Er ist als Kläger, Klagender und Ankläger zugleich. Und er muss als Kläger auftreten, damit Israel nicht meint, es sei doch auf dem richtigen Weg mit all diesen Vorzügen und Privilegien. Er muss jetzt seine Kritik anbringen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Israels Irrweg. Paulus bringt Anklagen als Kläger. Und seine erste Anklage lautet, ihr seid trotz dieser Positionslichter, trotz dieser Vorzüge, trotz dieser Geschenke Gottes, 9 an der Zahl, das ist unheimlich viel, ihr seid trotzdem auf einem Irrweg, weil ihr auf eure verwandtschaftliche Herkunft baut. Ihr versteht eure verwandtschaftliche Herkunft automatisch im wahrsten Sinn des Wortes. Ihr versteht sie als selbsttätig oder als selbstverständlich. Ihr baut auf eure verwandtschaftliche Herkunft und sagt, Abraham ist unser Vater und damit sind wir alle Gottes geliebtes und auserwähltes Volk. Als ob das ein Automatismus wäre. Paulus kritisiert sehr scharf. Ihr könnt nicht sagen, Abraham ist unser Vater und damit ist alles gebongt. Damit lasst ihr Gott aus dem Spiel. Damit nehmt ihr Gott seine Freiheit und seine Souveränität, Herr zu sein. Das ist etwas, was übrigens schon bei Johannes dem Täufer kritisiert wird. Denken Sie an Matthäus 3, Vers 9, wo die Juden auch sagen, wir haben Abraham zum Vater, um zu sagen, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Abraham ist unser Vater, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Da sagte Johannes der Täufer etwas sehr Merkwürdiges, was aber im Rückblick verständlich wird. Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Und der Johannes der Täufer deutet damit auf die Freiheit Gottes und auf die Souveränität, darauf, dass Gott machen kann, was er will und dass er nicht gebunden ist an diese Hoffnung der Juden, die sagen, Abraham, unser Vater, und damit sind wir für alle Zeiten, gehören dazu, müssen nichts mehr machen. Gott hat uns lieb, fantastisch, alles okay. Ihr missachtet Gottes Souveränität und Freiheit, sagt Paulus in dieser ersten Anklage. Und ihr missachtet, dass es darauf ankommt, dass die Verheißung ausgesprochen wird. Es ist nicht eine Sache von Verwandtschaft und nicht eine Sache des Namens Abrahams, sondern es liegt daran, dass Gott etwas verheißt. Paulus versucht deutlich zu machen, das ist ein Unterschied. Ob ich einfach automatisch auf meine Verwandtschaft baue oder ob ich theologisch sage, es liegt alles an der Verheißung. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig. Paulus ist manchmal auch schwierig, aber er versucht es nun gleich an einem Beispiel, das heißt an zwei Beispielen, deutlich zu machen. Er sagt, schaut euch mal die Vätergeschichte an. Da wird das deutlich, was ich sagen will. Da wird es deutlich, dass man nicht sagen kann, Abraham ist mein Vater und ich bin darum auch auserwählt. Sondern um auserwählt zu sein, muss schon noch einmal etwas anderes geschehen. Um auserwählt zu sein, muss ich Kind der Verheißung sein. Paulus macht es deutlich an der Vätergeschichte bei Isaak und Ismael. Und da wird diese Geschichte erzählt aus 1. Mose 21, wo ja die Sarah kein Kind bekommen kann und dann zum Abraham sagt, Abraham, geh zur Magd, zur Hagar und zeuge ein Kind und das soll dann mein Kind sein. Und das Kind wird gezeugt, aber nachher kommt es dann doch noch anders. Die Sarah bekommt ihr eigenes Kind und das ist das Kind der Verheißung. Paulus legt diese Geschichte so aus, dass er sagt, Ismael, der Sohn von Hagar, ist das Kind nach dem Fleisch, aufgrund fleischlicher Entschlüsse, aufgrund menschlicher Entschlüsse, sozusagen zur Welt gekommen, zum Leben gekommen. Und der Isaak ist nicht aufgrund von menschlichen Entschlüssen zur Welt gekommen, sondern allein aufgrund der Verheißung. Das ist für Paulus ein großer Unterschied. Und an diesem Unterschied in jener Geschichte von 1. Mose 21 macht er deutlich, ich kann mich nicht einfach auf meine Verwandtschaft berufen. Ich kann mich nicht einfach auf meine Väter berufen und damit ist alles okay. Damit läuft die Geschichte. Sondern ich muss mich schon auf die Verheißung berufen. Nur wenn ich von Verheißung rede, gebe ich Gott in seiner Souveränität und Freiheit das Recht. Diese Geschichte wird übrigens auslegungsmäßig nochmal aufgenommen in Galater 4. Kennen Sie die Stelle? Galater 4, Vers 23, wo auch das nochmal aufgenommen wird, der große heilsgeschichtliche Unterschied zwischen Isaak und Ismael. Paulus kritisiert und sagt, ihr könnt nicht einfach sagen, Abraham ist unser Vater, sondern ihr müsst sagen, wir sind Kinder der Verheißung. Paulus bringt noch einmal ein Beispiel aus der Vätergeschichte. Und hier wird es eigentlich noch extremer und noch deutlicher, wenn er von Jakob und Esau spricht. Da wäre es rein menschlich eigentlich so gewesen, dass der Esau das Erstgeburtsrecht hat. Er ist zuerst aus dem Leib der Mutter gekommen und hat damit bestimmte Anrechte nach dem israelitischen Recht. Erstgeburtsrecht, etwas ganz Wichtiges, kennen wir heute nicht mehr in unserer Gesellschaft. Manchmal auch noch, doch, in einigen rechtlichen Punkten. Aber in dieser Bedeutung, die es für Israel hatte, ist es bei uns nicht mehr da. Eigentlich wäre Esau hätte das Erstgeburtsrecht bekommen, Jakob war der Zweite, aber es gilt jener Vers aus 1. Mose 25, Vers 23, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Also menschliche Kategorien zählen hier nicht allein. Menschlich wäre gewesen Esau der Erste, Jakob der Zweite. Menschlich ist bei dem Juden zu sagen, Abraham ist mein Vater, also bin ich automatisch auch auserwählt. Und mir kann nichts mehr geschehen, ich bin auf der richtigen Straße. Und Paulus versucht dieses fleischliche Denken zu entkräften und sagt, das ist durch und durch menschlich. Ihr müsst verheißungsmäßig denken. Ihr müsst Gott, den freien Gott, sein lassen. Er ist souverän und er kann machen, was er will. Und wenn er euch nicht will als auserwähltes Volk, dann kann er euch auch verstoßen. Ihr müsst nicht meinen, Abraham Vater und ich bin für alle Zeiten dabei. Gott ist frei. Gott war auch frei, bei Jakob und Esau. Eigentlich hätte er dem Esau das Recht geben müssen, aber er hat Kraft Verheißung das Recht dem Jakob gegeben. Ungerecht, unverständlich eigentlich für uns Menschen. Aber Gott ist frei. Das ist das, was Paulus in diesem sehr schwierigen, dichten Kapitel nachzuweisen versucht, deutlich zu machen versucht. Legt Gott nicht fest, lasst Gott frei bleiben und werdet endlich, sagt Paulus den Juden indirekt, auf den Unterschied zwischen Kindern Gottes und Kindern des Fleisches aufmerksam. Wenn ihr sagt, wir haben Abraham zum Vater, seid ihr Kinder des Fleisches. Ihr Juden, sagt Paulus indirekt. Ihr seid erst Kinder Gottes, wenn ihr begreift, dass ihr aufgrund der Freiheit und aufgrund der Verheißung und aufgrund des Erbarmens Gottes dazugehört. Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, ich bin's Kraft meiner Verwandtschaft. Mein Vater ist gewesen und mein Großvater ist gewesen und der Urgroßvater, also bin ich auch dabei. So zu denken geht bei Gott nicht, auch nicht bei den Juden. Erste Anklage, damit ausgeführt hoffentlich einigermaßen. Die zweite Anklage schließt sich an. Paulus sagt, ihr denkt, auf der Grundlage dieses Gedankens, Abraham ist unser Vater, die Grenze zwischen Heil und Unheil verläuft ganz klar zwischen uns, den Israeliten, und denen draußen, den Völkern, den Heiden, denen, die nichts von Gott wissen, denen, die kein Licht haben. Wir sind auf der richtigen Straße, wir haben das Licht, aber die tappen im Dunkeln. Paulus sagt, ihr irrt euch. Und deshalb muss ich euch anklagen. Ihr seid auf einem Irrweg, wenn ihr so denkt. Und dann bringt Paulus einen für einen Juden höchst ungewöhnlichen und höchst anstößigen Gedanken, indem er sagt, Heil und Unheil, die Grenze zwischen Heil und Unheil, zwischen Erwählung und Verwerfung, zwischen Liebe und Hass, die geht durch mitten zwischen Israel und die Völker. Das heißt, es gibt einen Teil von Israel, der angenommen wird, und einen Teil von Israel, der, obwohl er sich auf Abraham beruft, verworfen wird. Paulus drückt das so deutlich und drastisch in Römer 9 auf. Wir wissen, dass er es wieder gewissermaßen aufhebt in Römer 11. Aber hier drückt er sich drastisch aus. Ein Teil der Juden findet zum Heil, der andere Teil nicht. Und genauso bei den Heiden auch. Ein Teil der Heiden findet zum Heil, der andere Teil nicht. Die Grenze ist nicht festzumachen zwischen Juden und Heiden, sondern die Grenze zwischen Heil und Unheil geht mitten durch Juden und Heiden hindurch. Das ist eine Erweiterung, weil plötzlich Paulus in den Blick bringt, dass es in der ganzen Diskussion gar nicht nur um Israel geht, sondern dass die Heiden auch im Blick sind. Für einen Juden ein höchst ungewöhnlicher und anstößiger Gedanke, den Paulus dann in Kapitel 9, Vers 24 folgendes so formuliert: Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, und dann werden die Stellen zitiert, Hosea 2, 25 und 2, 1, Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, also die Heiden. Und die meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war, also die Heiden. Höchst anstößig, das kann ein Jude eigentlich nicht begreifen. Aber Paulus bringt hier zum ersten Mal diese neue Sicht und sagt, Leute, bildet euch nichts drauf ein. Gott hat die Freiheit, sogar Heiden für sein Heil zu gewinnen. Ihr könnt Gott nicht vorschreiben, dass das nur dem Samen Abrahams gelten kann. Gottes Verheißung und Gottes Erbarmen kann bis zu den Heiden kommen. Jetzt haben wir Viertel und würde sagen, dann machen wir kurze Pause. Wir kommen zu der dritten Anklage und Das ist natürlich eine der wichtigsten und bedeutsamsten Anklagen des Paulus gegen sein eigenes Volk, gegen die Juden. Und wir kommen dann schließlich jetzt auch zum Abschnitt selber, der uns heute beschäftigen soll, Römer 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 4. Was sollen wir nun hiezu sagen? Das wollen wir sagen, die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, Jesaja 8,14 und 28,16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer vor Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Der dritte Vorwurf, die dritte Anklage des Klägers. Paulus, der zu seinem Volk sagt, zu den Juden: Ihr habt einen ganz falschen Begriff von der Gerechtigkeit. Ihr lasst euch nicht von dem Irrweg abbringen, auch nicht von dem entgegenkommenden Vater mit seinem Sohn, um in der Geschichte zu bleiben. Ihr lasst euch nicht abbringen und einen anderen Weg zeigen, weil ihr meint, auf dem richtigen Weg zu sein. Weil ihr meint, die Gerechtigkeit, das Ziel, selber und aus eigenem Wissen und mit eigener Kraft erreichen zu können. Ihr meint nicht, dass ihr Hilfe braucht. Ihr meint, ihr bewältigt das schon alleine. Ich muss euch anklagen, sagt Paulus, denn ihr lasst euch nicht den Weg zum eigentlichen Ziel, zur eigentlichen Gerechtigkeit in Christus zeigen und zueignen. Das ist die große Kritik des Paulus an Israel, in Liebe gesprochen, aber doch eine deutliche Kritik, die verschiedene Briefe durchzieht, hier im Römerbrief deutlich angesprochen, sehr deutlich angesprochen, in welchem Brief? Im Galaterbrief. Das ist auch eine Auseinandersetzung mit Gegnern, die aufgetaucht sind und die wieder das jüdische Gesetz als eine unabdingbare Macht in den Gemeinden zu verankern suchten. Und Paulus dort in Galatien an die Gemeinden schreitend: Wollt ihr das Gesetz oder wollt ihr Christus? Ihr müsst euch entscheiden, auf welchem Weg ihr gehen wollt. Also Auseinandersetzung mit dem Gesetz hier auch ganz deutlich, wo der Paulus sagt: Liebe Juden, liebe Brüder nach dem Fleisch, wenn ihr so starrsinnig bleibt, könnt ihr nicht zum großen Ziel gelangen. Wenn ihr so starrsinnig bleibt und nicht umkehrt und nicht den neuen Weg sucht, der euch gezeigt und angeboten wird, auf dem euch der Sohn gewissermaßen vorangehen will, wenn ihr dort bleibt, kommt ihr nicht zum Ziel. Es ist interessant, dass die Juden so stolz sind auf diesen Weg. Und die Juden aus Gründen des Stolzes auf ihr Gesetz auch nicht bereit sind, davon abzugehen, dass sie die Gerechtigkeit aus eigener Kraft erlangen können. Das Gesetz ist uns doch als große Heilsgabe gegeben, dann können wir das Gesetz doch auch halten. Die Gabe des Gesetzes allein schon ist doch die Garantie, dass wir auf diesem Weg gehen können. Ist doch die Garantie, dass wir durch unsere Anstrengung das große Ziel der Gerechtigkeit vor Gott erreichen können. Das ist ein theologisches, das ist aber auch ein enormes Selbstbewusstsein, das die Juden hier haben. Wir können das schaffen. Ohne vielleicht zu sagen, wir sind 100% okay. Denen passieren auch Fehler am Gesetz. Aber wir können doch dem Willen Gottes in seiner Grundausrichtung gerecht werden. Das ist für mich auch deshalb so interessant, weil sich das in der Kirchengeschichte so nicht oft wiederholt hat. Bei einem Luther, der ja auch zuerst auf diesem Weg der Gesetzeserfüllung war, Sie kennen die Geschichte von Luther, da wurde schnell deutlich für diesen Mönch, ich pack das nicht, ich pack diese Anforderungen nicht, ich pack das Gesetz Gottes nicht, dem ich gerecht zu werden versuche. Gottes Forderungen werden in meinem Leben immer mehr. Gottes Forderung wird immer härter und ich kann nicht genügen, obwohl ich Tag und Nacht mich kasteie, obwohl ich bete und wache, nichts mehr esse, in der Bibel lese, Verse auswendig lerne, obwohl ich wirklich alles tue, um ein gerechtes Leben zu führen. Ich schaff's nicht. Er zerbricht unter dem Gesetz. Beim Juden, das finde ich das Interessante, gibt's das nicht. Stolz auf das Gesetz und damit auch ein Selbstbewusstsein, den Weg des Gesetzes gehen zu können und die Gerechtigkeit vor Gott zu erreichen durch Einhaltung des Gesetzes. Die Juden kennen auch nicht die Verzweiflung beispielsweise eines John Wesley, der ja zum Glauben gefunden hatte, den Methodismus, das war zuerst ein Schimpfwort für diese Gruppe, gegründet hatte mit seinem Bruder. Methodismus deshalb, weil auch das ganze geistliche Leben methodisch eingefasst wurde, es wurde alles genau geregelt, man versuchte Gott in jeder Minute zu gefallen, alles genau strukturiert und auch der John Wesley merkte, ich pack's nicht. Trotz allem Methodismus, trotz aller Methode, trotz aller Struktur, trotz allem Willen, Gott zu gefallen, das Gesetz zu halten, ich zerbreche unter dem Gesetz. Und er hat dann die eigentliche Bekehrung erlebt, bei einer, als er in einer Kirche war und dort die Vorrede des Römerbriefes von Luther verlesen wurde. Da hat er sich wirklich bekehrt und hat gemerkt, es kommt nicht auf die eigene Gerechtigkeit an. Zwei Beispiele aus der Kirchengeschichte, die eigentlich zeigen, dass es Menschen schon gab, die auch versucht haben, das Gesetz einzuhalten, aber für die war es ein Zwang und die sind darunter zerbrochen. Und bei der Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Juden wird deutlich, dass die Juden eigentlich nicht zu zerbrechen scheinen. Das Gesetz ist unser Stolz. Und das Gesetz einzuhalten ist unser Stolz und ist unsere Würde. Wir zerbrechen daran doch nicht. Das wäre nicht im Sinn unserer Würde. Deshalb muss der Paulus kritisieren, deshalb muss der Paulus deutlich kommen, weil die Juden selber nicht drauf kommen. Übrigens, der Paulus ja als Jude, als Pharisäer, ist auch nicht drauf gekommen. Der war ja überzeugter Jude, Pharisäer, das heißt einer Partei zugehörig, die ganz besonders das Gesetz in der ganzen Gesellschaft unter den Menschen durchzusetzen versuchte. Der Paulus war überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und es ist in den biografischen Notizen von Paulus selber und in der Apostelgeschichte auch nicht, nirgends ein Anzeichen, dass der Paulus irgendwann mal unter der Anforderung des Gesetzes zerbrochen wäre, wie später in der Kirchengeschichte etwa Wesley oder Luther. Das hat der Paulus nicht gekannt. Es war dieser glühende Stolz, unser Gesetz, und das muss überall bekannt gemacht werden. Und für dieses Gesetz kämpfe ich auch bis nach Damaskus, damit endlich die Christen aus dem Weg geräumt werden, die davon sprechen, irgendein Messias oder der Messias sei aufgetaucht. Paulus als echter Jude hat das für sich in seinem Leben eigentlich auch nicht erkannt. Er ist nicht unter dem Gesetz zerbrochen und unter der Anforderung, und deshalb bedurfte es eines anderen Mittels, dass Gott eingegriffen hat und ihn zum rechten Verständnis gebracht hat. Dass nicht die Werkgerechtigkeit der richtige Weg ist, sondern die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das sagt der Paulus hier, ich rede von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Das haben die Juden anscheinend selber nicht gemerkt. Und sie merken es nicht, dass sie eigentlich das Ziel nicht erreichen. Paulus macht es ihnen deutlich, ihr könnt Gott nicht gefallen. Ihr könnt vor Gott nicht gerecht werden auf diesem Weg. Und deshalb ist dieser Weg der Werkgerechtigkeit, der Weg, Gott wohlgesonnen zu stimmen durch eigene Werke, durch eigene Anstrengung, deshalb ist dieser Weg ein Irrweg. Anklage Nummer 3, Irrweg aufgrund der Werkgerechtigkeit. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Stein des Anstoßes, da denke ich an jene Stelle aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist auch so eine Steinstelle. Ich denke, man darf das auf Jesus deuten. Dass in Jerusalem, in Zion, ein Stein des Anstoßes aufgerichtet wurde, an dem man sich entweder gestoßen hat oder an den man geglaubt hat. Das ist die Alternative, die der Paulus in Kapitel 9, Vers 33 aufzeigt. Gerechtigkeit aus dem Glauben ist der Heilsweg. Gerechtigkeit durch Werke ist ein Holzweg, der irgendwo im Nichts endet. Indem ich Werke tue, stehe ich vielleicht gut da, aber niemals vor Gott. Und wenn ich ein Leben führe wie der Martin Luther, der für unsere Augen und für unsere Maßstäbe bestimmt ein hundertprozentig heiliges Leben geführt hat. Vor Gott geht's nicht. Spätestens Jesus hat das deutlich gemacht, dass man Gesetz vor Gott nicht hundertprozentig einhalten kann. Und darum durch die eigene Anstrengung, durch das Gesetzehalten auch nicht vor Gott gerecht werden kann. Wenn wir nur an Matthäus Evangelium denken, die Bergpredigt, wie Jesus die Gebote eigentlich viel schärfer und enger gefasst hat. Ehebruch ist nicht erst, wenn du deine Frau in die Wüste schickst oder wenn ihr euch trennt. Ehebruch ist schon, wenn du nach einer anderen schaust oder als Frau nach einem anderen. Wenn du es schon in deinen Gedanken bewegst, ist es Ehebruch. Töten ist nicht erst, wenn du einem das Messer in den Bauch steckst, Entschuldigung, sondern töten geschieht bereits dann, wenn du in deinen Gedanken hässlich über ihn denkst und denkst, wäre doch weg. Jesus sagt, das ist bereits töten. Und schon da wird deutlich an diesen Matthäus-Versen, die Jesus spricht, dass man eigentlich das Gesetz nicht 100% einhalten kann. Und wer das Gesetz nicht 100% einhalten kann, sagt der Paulus, der steht auch nicht gut vor Gott da. Der kann vor Gott nicht gerecht sein. Der wird vor dem Richter nicht bestehen. Es muss also einen anderen Weg geben. Und dieser Weg ist ja gezeigt. Wieder auf die Geschichte zurückgekommen, der Vater mit seinem Sohn lässt den Sohn vorangehen und einen anderen Weg zeigen. Und dieser andere Weg heißt theologisch gesprochen Gerechtigkeit aus Glauben. Wer diesem Stein des Anstoßes Jesus Christus, der eigentlich so skandalös und anstößig wirkt, dem, was er sagt, in dem, was er tut, in dem, was er ist, wer diesem Stein des Anstoßes Glauben schenkt und in ihm akzeptiert, dass er nichts zu seinem Heil verdienen muss, der ist auf der richtigen Fährte, der ist auf der richtigen Spur und der erreicht das Ziel der Gerechtigkeit gratis, ohne was dafür geleistet zu haben. Ich habe hier mal den das nochmal so aufgelegt, um... Na, noch nicht. Um das deutlich zu machen, was ich vorhin angedeutet habe, die Grenze zwischen Heil und Unheil verläuft nicht zwischen Israel und den Völkern, sondern der Riss verläuft quer durch Israel und die Heiden hindurch. Auf der linken Seite wären dann Heil, Erwählung und Glaube für einen Teil von Israel und einen Teil der Heiden, die Völker. Anders ausgedrückt, Heil für die Gefäße der Barmherzigkeit, so erwähnt in Römer 9, Vers 23. Unheil, Verwerfung und Unglaube auf der anderen Seite für einen Teil von Israel und für einen Teil der Heiden und Völker. Beide genannt Gefäße des Zorns in Römer 9, Vers 22. Also nochmal deutlich zu machen, wo der Riss durchgeht. Das ist für jüdische Ohren anstößig. Jetzt spreche ich mal ohne Mikrofon weiter, auch wenn es dann mit der Aufnahme schwierig ist. Welcher Teil aus Israel erfährt denn Heil, Erwählung und Glaube? Oder warum erfährt ein bestimmter Teil aus Israel Heil, Erwählung und Glaube? Ganz einfach, weil er weggeht vom falsch verstandenen Eifer. In Römer 10, Vers 2 wird ja gesagt, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Um auf den richtigen Weg zu kommen, das ist die Hoffnung des Paulus, die macht er deutlich in seiner Kritik, müssten sie weg von ihrem falschen Eifer. Wenn Israel, ein Teil von Israel weggeht von diesem falschen Eifer, Gott zu gefallen durch Leistungen und durch Einhaltung der Gesetze, um Gerechtigkeit zu erlangen, wenn dieser Teil weggeht von dem falschen Eifer, dann hat Gott die Möglichkeit, auf den richtigen Weg zu bringen. Man könnte es auch anders formulieren in diesem Bild des sportlichen Wettkampfes, das Paulus hier ja auch anklingen lässt. Bereits in Vers 16 des 19. Kapitels, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Schon da im 9. Kapitel deutet er an, Freunde, nicht die eigene Anstrengung, nicht die Askese im Lauf und der bedingungslose Kampf, auf den kommt es an, um das Ziel zu erreichen, sondern ihr kriegt die Goldmedaille geschenkt. Ihr müsst nicht erst die Goldmedaille erlaufen. Gerechtigkeit vor Gott gibt's gratis. Goldmedaille bei Gott gibt's gratis. Also, weil Goldmedaille ohne Kampf akzeptiert. Schreibt dahinter in Klammern, Glaube statt Werke. Das ist eigentlich ein ganz unsportlicher Gedanke. Wir denken das jetzt auch bei Lillehammer, nur der hat die Goldmedaille verdient, der wirklich was dafür getan hat. Der trainiert hat, der im Kampf alles gegeben hat. Und bei Gott geht es eigentlich ganz unsportlich zu. Die Goldmedaille gibt's ohne Kampf, gibt's ohne eigene Leistung, die gibt's geschenkt. Könnt ihr auch hinschreiben, weil Bereitschaft zur Umkehr, zum Helfen lassen, ist die Hoffnung des Paulus in seiner Kritik, die er hier anbringt, dass ein Teil von Israel wenigstens sich vom Vater mit dem Sohn helfen lässt. Und trotz der Positionslichter und trotz der scheinbar richtigen Richtung einsieht, jawohl, ich muss umkehren. Ein Teil von Israel wird nach der Hoffnung von Paulus auf den richtigen Weg kommen, weil zum Beispiel auch das Opferverständnis ins rechte Licht gerückt wurde. Es wurde begriffen, dass es nicht mehr auf Opfer ankommt, auf Tieropfer, um Gott gnädig zu stimmen, sondern auf das eine Opfer in Jesus Christus. Also ein Teil von Israel wird gerettet werden, wenn und weil er kapiert, dass Jesus Christus das Opfer ist, das ein für alle Mal gebracht ist. Und dass es nicht mehr auf die Tier- und auf die Tieropfer ankommt, auf die Ganzopfer, auf die Reinigungsopfer und was es da alles gibt im dritten Mosebuch. Schreibe ich hin, weil Opferverständnis richtig zurechtgerückt. Und zuletzt ein Teil von Israel, und das sehen wir bereits schon heute, an den messianischen Christen, ein Teil von Israel wird auf den rechten Weg kommen, wird Gerechtigkeit vor Gott erreichen, weil Jesus für sie wirklich der Verheißene ist. Jesus für sie der Eckstein ist, durch den alles zusammengehalten wird, in dem alles seine Zusammenfügung und seinen festen Platz und seine Ordnung erfährt. Psalm 118, Vers 22. Ein Teil von Israel wird nach dem, was Paulus hier aber sagt, nicht gerettet werden. Ein Teil von Israel wird der Verwerfung preisgegeben sein. Wie gesagt, in Römer 11 klingen dann wieder andere Worte an. Aber hier in Römer 9 und 10 spricht Paulus von der Teilung, Unterscheidung, Gefäße des Zorns und Gefäße der Barmherzigkeit. Und auch Israeliten können Gefäße des Zorns sein. Ein Teil von Israel wird verworfen werden, wenn und weil er in diesem Eifer bleibt. Man kann das jetzt immer sozusagen die Linie rüberziehen. Ein Teil von Israel wird nicht Gerechtigkeit vor Gott erlangen, wird nicht das Ziel, auf das man eigentlich zuzugehen meint, erreichen, weil dieser Teil von Israel meint, wir sind Wettläufer. Und das ist unser Stolz, Wettläufer zu sein. Und wir lassen uns doch eine Medaille nicht schenken. Entschuldigung, wir wollen doch kämpfen. Wir wollen uns einsetzen, wir wollen uns selbst überwinden. Es ist unser Stolz, unsere Kraft einzubringen, bis zum toten Punkt und darüber hinaus zu kämpfen. Wir haben doch eine Hilfestellung, wir haben das Gesetz. Warum sollten wir es nicht schaffen, das Ziel der Gerechtigkeit vor Gott zu erreichen? Weil Goldmedaille erkämpft sein will. Werke statt Glaube. Ich lasse mir es nicht schenken. Glaube, das ist billig. Und dazu, Entschuldigung, wird ein Teil der Juden sagen, ich habe das selber erlebt, als ich in Israel war, Glauben an diesen Jesus, das können wir nicht. Ich habe Juden erlebt, die so gesagt haben, die uns weiszumachen versuchten als Reisegruppe, dieser Jesus, an den ihr glaubt, ist nichts wert. Es war ein Scharlatan, der war vielleicht freundlich im Umgang mit anderen, aber nicht mehr, nicht der Sohn Gottes. Ihr seid wahnsinnig, so haben sie es zu uns gesagt. Jesus passt nicht in ihr Bild eines Messias, ein Stein des Anstoßes. Solange Juden noch so denken, werden sie auch auf dem Irrweg bleiben und werden nicht, trotz des Stolzes auf ihr Gesetz, trotz des Stolzes auf ihre Religion, werden nicht die Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Jesus nicht in ihr Bild eines Messias passt, könnte es auch ausführen beim Opfergedanken. Opfermissverständnis, wir halten weiter am Opferwesen fest und so weiter. Ein Teil der Heidenvölker, das, was der Jude eigentlich nicht zu begreifen versteht, wird Heil, Erwählung und Glauben erfahren. Das Volk, das eigentlich ein Nichtvolk war, ein Nicht-Mein-Volk, soll jetzt mein Volk werden. Und das hat damit zu tun, zuerst, dass ein Teil von Israel nicht will. Dadurch, dass ein Teil von Israel nicht will, wird ein Teil der Heiden zum Heil kommen. Ist eine erstaunlich logische Argumentation, die der Paulus bringt. Schreib es jetzt nicht mehr auf, weil es zu viel Zeit kosten würde. Weil ein Teil von Israel nicht will, wird ein Teil der Heiden die Möglichkeit bekommen, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Sowas leuchtet schon auf, beispielsweise im 8. Kapitel des Matthäusevangeliums, Hauptmann von Kapernaum. Vielleicht schlagen wir das mal auf. Matthäus 8, Verse 11 und 12. Wo Jesus sagt, Vers 10 noch, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben, Stichwort Glauben, habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Kinder des Reiches werden hinausgestoßen und die, mit denen eigentlich keiner gerechnet hätte, die dürfen plötzlich dazukommen. Ein Teil der Heiden und Völker kommt dazu, erreicht die Gerechtigkeit vor Gott, weil die Israeliten nicht bereit waren, die Gerechtigkeit vor Gott aus Glauben anzunehmen und zu akzeptieren. Im Evangelium leuchtet es auf. Anderes Beispiel wäre Matthäus 22, die königliche Hochzeit, wo der König einlädt, übertragen gesprochen, wo ganz Israel eingeladen ist, die Juden, kommt doch zum Heil. Jesus ist da, glaubt an Jesus, er ist der verheißene Messias. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie sogar. Das ist die Reaktion eines Teiles der Juden. Stein des Anstoßes, Messias, es will dieser Jesus sein. Nein, das können wir nicht glauben. Reaktion des Königs. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Beispiel für Israel und die Heiden. Ein Teil der Heiden darf dazu, weil ein Teil Israels nicht wollte. Stellen Matthäus 8, Matthäus 22, wo das schon aufleuchtet und erst recht wieder aufgenommen wird, da kommen wir nächstes Mal vielleicht dazu, in Römer 11. Dieses Bild, schon mal erwähnt heute Abend, Ausbrechen der Zweige und stattdessen die Einfropfung der anderen Zweige, die ursprünglich nicht dazugehört haben. Aber natürlich wird ein Teil der Heidenvölker dazukommen, weil sie in diesem Jesus Christus ein Geschenk Gottes sehen und diesen Jesus Christus annehmen als ihren Herrn. Obwohl sie eigentlich zuvor nicht nach der Gerechtigkeit gesucht haben. Aber sie haben erkannt, das ist der Heilige Gottes und dem wollen sie gehören und dem vertrauen sie, dass er die Gerechtigkeit vor Gott für sie erwirbt. Bei den Heiden, auf der anderen Seite könnte man sagen, und das erleben wir ja tagtäglich in unserer Umgebung, es gibt auch einen Teil, der im Unglauben lebt und offenbar in der Verwerfung und im Unheil, weil er das Heil in Jesus Christus nicht anzunehmen bereit ist. Damit nichts anfangen kann. versucht aufzuzeigen, nochmal in Form des Bildes, die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Hier links unten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet, wie ein Olympiakämpfer nach der Medaille, und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Gerechtigkeit aus den Werken kann man nicht erreichen. Eine Unmöglichkeit. Israel war nicht bereit, den Jesus anzunehmen und ist es bis heute vielfach nicht, in Jesus den Messias zu sehen. Sie haben einen anderen in Erwartung. Er muss anders aussehen, er muss sich anders gebärden. Was Jesus getan hat und gedacht hat, war ganz imposant, aber zu einem Messias reicht es nicht. Deutliche Kritik, und das ist die härteste Anklage, die sich durch die Bibel zieht. Das Gesetz und die Einhaltung des Gesetzes kann nicht der Heilsweg sein. Das Gesetz und die Einhaltung des Gesetzes ist Holzweg, ist Irrweg, obwohl das Gesetz leuchtet, obwohl das Gesetz Gottesgabe ist, obwohl ihr stolz darauf sein könnt, aber Gott hat einen anderen Weg bestimmt. Ihr Juden, sagt Paulus indirekt, lasst euch von Gott den richtigen Weg zeigen. Und seine Kritik und seine drei Anklagepunkte, vor allem der dritte, münden in diesen vierten Vers vom 10. Kapitel. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Nur noch eine theologische Frage, dann mache ich Schluss. Was heißt Gesetzes Ende? Ist Christus das Ende, also die Auflösung des Gesetzes, oder ist Christus die Erfüllung des Gesetzes? Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber das Wort Ende wollen wir doch auch stehen lassen. Ende insofern richtig, als das Gesetz nicht mehr als Heilsweg dienen kann. Das Gesetz als Heilsweg ist ein Irrweg. Selbst Israel kann mit seinen Vorzügen Gott nicht gefallen, kann vor Gott die Gerechtigkeit nicht erreichen, durch die Werkgerechtigkeit, durch Einhaltung der Gesetze. Insofern ist Christus der, der gewissermaßen sagt, ein anderer Weg ist bereitet. Durch den Glauben an mich kommt Gerechtigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht das Gesetz ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Gesetz als Heilsweg oder die Einhaltung des Gesetzes, die Werkgerechtigkeit als Heilsweg, hat ausgespielt. Insofern müssen wir schon Ende übersetzen. Aber Sie haben ganz richtig gesagt, Christus ist auch die Erfüllung. Und daran weitergedacht, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Er ist gekommen, um das Gesetz als Heilsweg aufzulösen, aber nicht, um das Gesetz grundsätzlich aufzulösen. Das Gesetz ist eine Größe, die Jesus sehr schätzt. Wir denken an wieder an die Worte in der Bergpredigt, Matthäus 5. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Wir denken an die Worte von Paulus in Römer 7, wo er sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Also das Gesetz wird nicht einfach ausgelöscht. Es wird nur insofern ausgelöscht, als es als ein Heilsweg verstanden werden könnte. Das Gesetz bleibt eine Heilsgröße Gottes, insofern, als wir als neue Menschen in Christus aufgefordert sind und ermuntert sind, den Willen Gottes, das Gesetz einzuhalten. Denken Sie an die Stelle Römer 8, Vers 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen, und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, jetzt aufpassen, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Sie merken, das Gesetz ist nicht grundsätzlich aufgelöst. Auch im neuen Leben nicht. Auch im neuen Leben derer nicht, die an Jesus zum Glauben gekommen sind. Aber das Gesetz ist nicht mehr Heilsweg. Heilsweg ist Jesus Christus. So müssen wir Römer 10, Vers 4 verstehen und ich breche damit ab und möchte die Runde eröffnen, falls noch Fragen da sind.